Ist es gut, heute Morgen hier zu sein? Ist es gut, sich heute Morgen aufgemacht zu haben zum Gottesdienst? Ja? Das klang sehr überzeugend. Es ist so gut, dass du heute hier bist. So gut. So gut, dass du gesund bist. Es ist so gut, dass du heute am Bildschirm dabei bist, um den Gottesdienst zu verfolgen. Oder wie oder wo oder unter welchen Umständen auch immer du irgendwie diesen Gottesdienst oder Predigt hören kannst. Ich möchte beten, dass Gott, der Vater, dich segnet im Namen Jesu. Und dass sein Wort in dein Herz fällt. Und dass es da aufgeht und viel Frucht bringt. Und du reich gesegnet die nächsten Tage, Wochen und Monate deines Lebens bestreiten und leben kannst. Amen. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Und im letzten Jahr im November hatte ich hier über ein Thema gesprochen, das hieß, in deiner Schwachheit fließt Gnade. Da seht ihr das gleiche Thema schon wieder hier an der Wand. Das ist aber keine Wiederholung, sondern ich dachte mir, jetzt wäre die Chance, dieses Thema einmal zu vertiefen, noch tiefer einzusteigen in die Gnade Gottes. Ich hätte jetzt schreiben können, Gnade 2.0, aber es bleibt bei dem Thema jetzt. Und ich mache eine kurze Wiederholung, um euch auf den Stand zu bringen, was wir damals erfahren haben, herausgearbeitet haben. Zum einen, wir haben erfahren, dass uns Gnade geschenkt ist durch Gott von Jesus. Wir können sie uns also nicht erwerben, käuflich, im Supermarkt. Das geht nicht. Im Supermarkt, da kriegen wir allerhöchstens gestiegene Preise mit. Und das nicht zu wenig. Das geht also nicht. Aber es gibt jemanden, der hat einen unerhörten Preis gezahlt. Es gibt jemanden, der hat sein eigenes Leben gegeben und sein Blut fließen lassen am Kreuz, um die Schulden aller Menschen zu tilgen. Und das ist Jesus Christus. Von ihm haben wir empfangen Gnade um Gnade. Also bekommen wir Gnade geschenkt umsonst von Gott durch Jesus. Diese Gnade strömt überfließend in dein Leben. Wann? Wenn du gerade geistig gut drauf bist, wenn du theologisch Durchblick hast, wenn du gerade 3 Stunden im Gebet warst, strömt dann die Gnade? Nein, haben wir festgestellt. Die Gnade strömt in dein Leben, wenn du selber schlechten oder sogar bösen Umständen ausgesetzt bist, die ich oder du selber nicht kontrollieren können, denen wir ausgeliefert sind. Können wir noch so geistlich sein, noch so toll sein, wir können nichts machen, aber da strömt Gnade, genau dort. Die Gnade macht also aus den schlechten Dingen, die mir jetzt widerfahren, oder auch aus sündhaften Dingen, die ich tue, in der Zukunft etwas Einmaliges und Gutes. Gnade ist viel, viel stärker als das Gesetz. Das Gesetz stachelt die Sünde weiter an, zeigt auf, was in uns ist. Die Gnade aber hat über das Gericht und das Gesetz triumphiert. Jetzt kommt was sehr Wichtiges, was uns, denke ich, alle gesegnet hat. Gott wirkt also in unseren Schwachheiten, nicht in unseren Stärken. Er wirkt in unseren Schwachheiten und nicht in unseren Stärken. Mein Ich kann nicht bringt Gottes Ich kann auf den Plan. Mein Ich kann, da sagt sich Gott, okay, du kannst, mach mal. Ich guck mal zu. Aber wenn wir loslassen, hält Gott fest. Er hält fest. Er lässt dich nicht los. Und daraus haben wir einen Satz formuliert. Gnade ist unverdiente, von Leistung und Verdienst unabhängige Gunst Gottes. Unverdiente, von Leistung und Verdienst unabhängige Gunst Gottes. Und das fällt uns zuweilen schwer, denn wir alle sind doch in einer Lohn- und Leistungsgesellschaft groß geworden, in der es wichtig ist, auf der Arbeit, im Betrieb, in der Schule, beim Sport die Höchstleistung zu vollbringen, was sicherlich auch berechtigt ist. Ja, in unserer Welt, Umgebung, Beruf, Alltag, da brauchen wir das schon, dass wir uns anstrengen. Nur übertragen wir das dann eben teilweise auch unbewusst, sage ich jetzt mal, in unser geistliches Leben mit Gott. Obwohl wir ja am Anfang die Gnade durchaus empfangen haben, als wir gläubig geworden sind. Ja, das ist umsonst, toll, super, ich habe die Gnade, mir ist vergeben. Ich bin frei von Schuld und Sünde. Ich will jetzt Gott dienen und jetzt, Gott, zeige ich dir mal, wie gut ich das kann. Ich werde dich nie wieder enttäuschen. Ich werde jetzt alles geben, was in meiner Macht, in meiner Stärke geht, steht, um dir zu dienen. Und plötzlich ist die Gnade eine Hypothek oder ja oder ein Guthaben vielmehr, das wir aufgebraucht haben. Und dann müssten wir wieder darum kämpfen. So ist es aber nicht. Gott schenkt seine Gnade für dich jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag und jeden Tag. Und wir brauchen sie auch. Zu oft schämen wir uns unserer Schwachheiten. Wir können einfach nicht zu dem stehen, wie wir wirklich sind. Weil wir gefallen wollen. Das liegt in uns drin. Ganz einfach. Ich bin zu schüchtern, zu unmusikalisch, zu faul. Alles Schwachheiten. Aber Gott, ist deine Vergangenheit nicht wichtig, was mal gewesen ist? Deine Situation, Umstände, die sicherlich auch schlimm sind. Sondern Gottes Gnade kann in deiner Zukunft überströmen. Darum geht es. Und das möchte ich heute etwas vertiefen mit euch, so in den nächsten 20 Minuten hoffe ich. Und dazu werden wir uns einen biblischen Stammbaum anschauen, den Stammbaum Jesu. Und biblische Geschlechtsregister sind ja unsere Lieblingsabendlektüre, die wir alle auswendig kennen irgendwann mal. Das mögen wir natürlich. Darauf sind wir stolz, dass wir das alles kennen. Ich habe so meine Probleme gehabt damit, Bibel zu lesen und diese endlosen, der mit dem und der zeugte den und dann wieder das und da ist der draus entstanden und was weiß denn ich? Und ich dachte, Gott, mein, was soll denn das? Was für einen Wert soll ich jetzt da rausnehmen, dass diese endlosen Namen geschrieben sind und wie lange der lebt und alles Mögliche? Das spielt doch für mich jetzt hier. Ich brauche da jetzt hier eine Antwort und nicht sowas. Und irgendwann wurde mir mal klar durch eine Predigt oder so, dass Gott damit etwas bezweckt, dass er etwas damit sagen möchte. Er sagt nämlich damit, ich vergesse niemanden. Niemanden. Alle sind vor meinen Augen. Alle Tage deines Lebens sind in seinem Buch geschrieben. Alle Tage des Lebens deiner Vorfahren, deiner Kinder und deiner Kindeskinder sind in sein Buch geschrieben. Und aufgrund dessen können wir sagen, er kennt dich. Und er kennt sogar deinen Namen. Das ist doch was, oder? Da horchen wir auf. Wenn jemand, von dem wir annehmen, der kennt mich gar nicht, plötzlich meinen Namen ruft, dann hat er unsere Aufmerksamkeit. Wow, wo kommt der auch plötzlich her? Und genau das ist Jesus. Er kennt dich. Gut, da ist er schon, der Stammbaum von Jesus. Zumindest ein kleiner Teil davon. Es gibt noch mehr. Und auch ich muss mich jetzt anstrengen, in der Predigt nicht durcheinander zu kommen mit den ganzen Namen. Ja, also vergebt mir, wenn ich manchmal eine kurze Pause mache, um mich zu sortieren. Aber ich glaube, wir kriegen das gemeinsam hin. Der Stammbaum Jesu, habe ich mir gedacht, oh Gott. Wenn Gott der Vater seinen Sohn auf die Erde schickt, und er ist ja der Vater, Gott, unsichtbar. Aber es gibt ja eine menschliche Abstammungslinie. Da muss ja dieser Stammbaum von Jesus astreine Referenzen aufweisen, oder? Der Sohn Gottes kommt. Da gibt's ja eine nahtlose, lückenlose Segenslinie der Glaubenshelden. So, ist doch klar, oder? Kann ja nicht anders sein. Ist das wirklich so? Ist nicht so, ne? Das werden wir gleich feststellen. In diesem Stammbaum möchten wir vier Personen anschauen. Weibliche Personen. Vier Frauen, und das sind die einzigsten vier Frauen, die in diesem Stammbaum vertreten sind. Obwohl es natürlich viele, viele Frauen dort gibt, sonst gibt es auch keine Kinder, keine Nachkommen, ja. Aber vier Frauen sind dort aufgeführt. Fangen wir mal an. Vers 1. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Das waren die 12 Stammväter Israels, Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Tamar ist der erste Name einer Frau, der hier erwähnt wird. Und jetzt lohnt es sich ein wenig, tiefer zu graben. Wer war denn dieser Juda? Nun, Juda war, wie wir schon festgestellt haben, der Stammvater Israels, und ein ganzer Stamm wurde nach ihm benannt, der Stamm Juda. Und Juda hatte 3 Söhne. Und seinen ältesten Sohn hat er verheiratet mit der Tamar, das war eine Kanaaniterin. Jetzt stellen wir fest, Juda war der Schwiegervater von der Tamar. Das ist problematisch, oder? Wie kommt das denn jetzt zustande? Nun, diese Geschichte, die findet ihr im 1. Mose Kapitel 38, wenn ihr sie lesen wollt. Sehr interessant und spannend. Ich erzähle sie euch in Kurzform. Der Juda gibt der Tamar seinen ältesten Sohn. Die waren glücklich verheiratet, die wollten Kinder, alles war toll. Aber der Sohn stirbt. Tamar war plötzlich alleine, hat getrauert als Witwe. Und natürlich wusste sie jetzt auch nicht, ohne Kinder, ohne Mann, wohin. Aber dafür gab es eine Regelung in Israel. Jetzt musste nämlich der jüngere Bruder einspringen für den älteren Bruder, sich verheiraten mit der Tamar und im Namen seines älteren Bruders Nachkommen zeugen. Also ein jüngerer Bruder in Israel hat sich bei der Hochzeit angeguckt, was für eine Frau da sein Bruder heiratet. Das war mal klar. Nun, so war es dann auch. Ja, es war so. Das können wir uns heute in unserer Zeit nicht vorstellen, aber das waren die Gepflogenheiten der damaligen Zeit. Also, der nächste Sohn kommt, heiratet die Tamar, die sind wieder zusammen und der stirbt auch. Irgendwas ist passiert, was nicht ganz koscher war, das kann ich jetzt nicht ausbreiten, aber er stirbt auch. So, jetzt hat Juda ein Problem. Er hat nur noch einen Sohn. Ey, das ist der Letzte. Der Letzte meiner Sippe. Soll ich den jetzt wirklich der Tamar auch noch geben, wenn er dann erwachsen ist? Und in seiner Not beschließt er heimlich, das nicht zu tun. Er sagt zu Tamar, pass auf, geh ins Haus deines Vaters, zieh Witwenkleider an, bleib eine Witwe. Wenn mein Sohn irgendwann mal erwachsen ist, heiratet ihr, alles ist gut, ihr werdet Kinder haben, alles super. Hat er ihr gesagt, das hat sie auch getan. Sie ist zurück in ihres Vaters Haus gegangen, hat sich Witwenkleider angezogen und hat gewartet. Und gewartet. Gewartet. Und nichts ist passiert. Weil Juda gar nicht dran gedacht hat, seinen Sohn ihr zu geben. Der hat wahrscheinlich gedacht, Mensch, die Frau ist irgendwie verflucht oder verhext. Mein dritter Sohn, der geht auch noch den Bach runter. Der ist nachher auch noch tot. Dann haben wir gar nichts mehr. Ja? Also hat er beschlossen, das bleiben zu lassen. Und er hat einfach diese Tamar verdammt zu einem Witwenleben. Nie wieder die Möglichkeit zu heiraten. Nie wieder die Möglichkeit, Kinder zu bekommen. Einfach so hat er das überbestimmt. Und sie war machtlos. Aber Tamar muss eine taffe Frau gewesen sein. Die hat sich gedacht, nee, mein Junge, das machst du nicht mit mir. Sie hat sich einen Plan zurechtgelegt. Und dieser Plan war nicht von Gott. Es war kein göttlicher Plan. Ist nicht aus einer Gebetszeit daraus entstanden, nein, aus ihrer Schwäche, aus ihrer Not. Sie beschließt, mit diesem Mann werde ich schlafen, mit diesem Mann werde ich ein Kind haben. Was tut sie also? Sie legt ihre Witwenkleider ab, verhüllt sich, verschleiert ihr Gesicht und sie hat gehört, der Juda, der ist jetzt auch Witwer, der hat seine Frau verloren. Er hat getrauert, jetzt geht er aber wieder hinaus, seine Arbeit zu verrichten aufs Feld, da wird er seine Schafe scheren und irgendwann kommt er auf dem Weg in die Stadt zurück am Feierabend. Und genau zu dieser Zeit geht die Tamar verhüllt, verschleiert auf diesem Weg und wartet einfach mal auf Juda, legt sie auf die Lauer, so versteckt, ja. Und Juda kommt, von der Arbeit geschafft, ja, völlig fertig, und sieht diese Frau, verschleiert, verhüllt, keine Kinder, allein und denkt sich, mein Gott, jetzt ist schon so lange her, dass ich eine Frau hatte. Jetzt muss es aber sein. Die ist bestimmt eine Prostituierte. Er spricht sie an. Und tatsächlich lässt die Tamar sich darauf ein, das war ja ihr Plan, und sie schlafen miteinander. Und das ist mir irgendwie nicht in den Kopf gegangen. Dieser Mann hat sie doch gekannt. Die haben doch miteinander geredet. Die Stimme muss er doch erkannt haben. Ich bitte euch. Also, die haben doch miteinander gesprochen. Aber ich erkläre es mir so, wahrscheinlich war der Fortpflanzungstrieb vom Judah so stark, dass sein Gehirn da oben ausgeschaltet hat. Nicht wahr? Und dann ist es eben passiert. Schwäche. Keine Stärke. Eine richtige Schwäche, oder? Gut. Also, nach vollzogener Tat wollte die Tamar bezahlt werden. Und Judah hatte nichts dabei. Kein Cash in der Hose, ne? Sagt er, nee, ich bezahle dich später. Er sagt Tamar, nee. Lass du mal ein Pfand hier. Ich will deinen Stab. Ich will dein Siegel. Und irgendwann kannst du dann mir was schicken, dann gebe ich es dir zurück. Judah sagt, okay, hier hast du den Stab, hier hast du das Siegel. Er geht nach Hause, schickt irgendwann seinen Freund los, er soll da mit einer Ziege die Frau bezahlen. Tamar war aber weg, nicht mehr auffindbar. Und für Judah war die Sache erledigt. Schwamm drüber. Alles weg, wollte nicht bezahlt werden, gut, war halt so. 3 Monate später, und jetzt kommt der Hammer. Kommt ein Freund von Judah und sagt, du, deine Schwiegertochter, die Witwe, die ist aber schwanger. Die hat Hurerei betrieben. Ja, was macht der Judah? Völlig außer sich vor Zorn. Der wusste ja nicht, dass es sein Kind ist. Sofort diese Frau rausholen, vor die Stadt steinigen, verbrennen, das volle Programm. Die muss weg. Ja, gut. Jetzt kamen die Leute, also die Häscher, wie sagt man dazu? Zu Tamar und wollen sie rausziehen. Ja, du bist jetzt des Todes. Hurerei wird dir vorgeworfen. Und Tamar sagt, nee. Wer dieser Stab gehört, wem dieses Siegel gehört, ist der Vater dieses Kindes. Könnt ihr euch den Judah vorstellen? Wie ein begossener Pudel sah er da raus. Bloßgestellt. Was sagt Judah? Judah sagt, diese Frau ist gerechter als ich. Ich hätte ihr meinen dritten Sohn geben sollen und tat es nicht, sagt Judah. Das hat eingesehen, ja, dass er da völlig daneben gelegen hat. Was für ein Durcheinander, oder? Das findest du doch eigentlich nur bei GZSZ. Also im Fernsehen. Ja? Und das ist meist ja erfunden, aber die Geschichten der Bibel sind wahr. Und das will ich euch mitteilen. Das sind wahre Geschichten. Voller Dramatik, voller Angst, voller Abenteuer. Und wir erleben sie teilweise auch in unserem eigenen Leben. Und dann kommt die Gnade Gottes rein. Aus dieser Verbindung gehen Zwillinge hervor, die Kinder des Schwiegervaters. Und einer davon, der Peres, da unten steht er, wird zu einem Stammvater im Stammbaum Jesu. Und der Judah hat auch viele Brüder. Hätte Gott nicht einfach einen nehmen können von denen, bei denen es besser gelaufen ist? Nee, Gott nimmt diese kaputte Familie und pflanzt sie ein in den Stammbaum Jesu. Das hat mich schon bewegt. Und das ist Gnade. Aus Gesetz geht sowas nicht. Gut, gehen wir weiter am Stammbaum Jesu. Es wird immer spannender. Judah zeugte also den Peres und den Serach mit der Tamar. Peres zeugte Hezron. Hezron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon. Klingt ein bisschen wie Salmonellen, ist aber ein hebräischer Name. Es sind viele hebräische Namen. Ich habe lange geübt, um diese aussprechen zu können. Ja, jetzt sollten wir mal klären, welcher Name wichtig ist. Genau, Rahab, richtig. Zu der kommen wir auch gleich. Wir sollten mal klären, wer war eigentlich dieser Nachschon, der den Salmon zeugte. Denn Salmon zeugte später mit Boas. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Da kommen wir später hin. Also Nachschon. Wer war denn das? Also Nachschon ist, jetzt muss ich gucken, Genau. Er war ein Fürst im Stamm Juda. Im 4. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 7 wird beschrieben, dass der Nachschon der Fürst von Juda ist, in der Wüstenwanderung, der 74.600 Mann unter sich hatte, also richtiger Hauptmann. Also der Nachschon, das war einer, der hat Sagen gehabt. In der Wüstenwanderung schon und sicherlich natürlich auch nach der Wüstenwanderung, als die Israeliten das verheißene Land erobert haben und nach Jericho gegangen sind, dort dabei gewesen ist, als Hauptmann. Und wen haben wir da? In Jericho war die Rahab. Und Rahab ist ein schöner Name, aber im Josua Kapitel 2 wird diese Geschichte beschrieben und dort heißt es die Hure Rahab. Schon wieder so zweifelhaftes Geschöpf. Ja? Die Hure Rahab wird sie da beschrieben, so eindeutig. So, ich dachte mir, Mensch, könnt ihr nicht mal in der Bibel das lassen einfach? Könnt ihr nicht mal ein bisschen adäquat, so ein bisschen einfach besser? Nee, musste jetzt der Begriff da rein, ja? Und natürlich ich komme dann auf die Gedanken, ja, sieht Gott jetzt die Rahab als Hure? Oder wie? Und die Rahab, die hat doch sicherlich noch viele andere Eigenschaften als das. Ja? Die war doch bestimmt intelligent und sehr schön und bestimmt politisch interessiert. Und hat den Gerechtigkeitssinn, und jetzt hätte sie auch die Kundschafter gar nicht gefunden. Sie hat gewusst, was in der Stadt abging. So dumm muss die, darf die nicht gewesen sein. Also, nee, das ist eine Reduzierung auf das, was man meint, was sie ist. Die eine Meinung der anderen über das, was du bist, reduziert dich im Schein des Gesetzes zum Sünder. Und dort musst du bleiben. Und da hast du zu bleiben. Und nichts anderes. Und das erschüttert mich. Und so sehen wir nämlich manchmal die Menschen. Aber Gott sieht sie nicht so. Gott sieht sie nicht so. Er bringt eine Perspektive in dein Leben durch Gnade, die nicht von dieser Welt ist. Stell dich mal vor, wird irgendwann bekannt, Sebastian ist ein Drogendealer. Ich bin keiner, kann euch beruhigen. Aber andere Dinge sind in mir, die ich jetzt nicht sagen möchte. Dann wirst du reduziert auf diese eine Sache. Das bist du jetzt. Und nie wieder kriegst du das los. Aber bei Gott ist es nicht so. Er schenkt Perspektiven. Kundschafter kamen nämlich nach Israel, nach Jericho. Kundschafter Israels kamen nach Jericho, um die Stadt auszukundschaften. Und die dortige Stadtwache hat sie verfolgt. Und Rahab hat es mitgekriegt und hat diese Kundschafter versteckt vor ihren eigenen Landsleuten. Das war schon eine Leistung. Und hat ihnen auch noch einen sicheren Weg nach draußen gewiesen. Und dann hat sie gesagt zu denen, pass auf, ich glaube an den Gott Israels, könnt ihr nachlesen in Josua, ich glaube an den Gott Israels. Ich habe gehört, was er für Taten getan hat, wo er das Rote Meer teilte und so weiter. Aber bitte tut mir den Gefallen, wenn er herkommt und die Stadt erobert, verschont mich und meine Familie. Rettet mich. Und die Kundschafter gaben ihr ein rotes Band, das sie ans Fenster hängen sollte, wenn die Armee kommt. Das ist ein Bild für das Blut Jesu. Ja. Ein gutes Bild. Was auch immer passiert, was auch immer für Gerichte kommen werden, für Umstände, das Blut des Lammes rettet mich, egal was kommt. Darauf haben wir Anspruch. Das hat Jesus für uns erworben. Daran glauben wir. Also, so war es denn auch. Die Truppen kamen, nahmen die Stadt ein, die gesamte Mauer bricht zusammen, nur der eine Teil, wo das Haus der Rahab dran war, nicht. Steht bis heute, anscheinend. Ja. Und sie nahmen die Rahab mit und sie wurde zu einer Israelitin. Was wurde denn aus Rahab? Was wurde aus Rahab? Salmon, der Sohn vom Hauptmann, vom Nachschon, der hat sie sich geschnappt. Ja? Hat einen guten Fang gemacht, oder? Würde ich mal behaupten. Einen sehr guten. Der zeugte den Boas mit der Rahab. Und Boas ist dann schon wieder die Geschichte Ruth. Kommen wir auch noch drauf. Also, Rahab blieb natürlich keine Hure, sondern sie wurde eine Mutter im Stammbaum Jesu. Das hat Gott für die Zukunft für sie geplant, durch Gnade. Egal, was passiert ist in deinem Leben, egal, wie die Umstände waren, Gottes Gnade erwirkt für dich in der Zukunft etwas Wunderbares und Einmaliges. Und darauf darfst du bauen. Ja, sie wurde also eine glückliche Ehefrau und Mutter. Und dann geht's weiter. Der Boas zeugte Obed mit der Ruth. Okay. Wir müssen die Zusammenhänge etwas herstellen. Weil Boas, seine Mutter, war ja die Rahab. Ja? Und die Rahab war ja auch keine Israelitin. Die Ruth auch nicht. Also hat Boas schon aus seiner Erfahrung heraus mitgekriegt, die Frauen außerhalb Israels sind gar nicht schlecht. Die kann man sich ruhig nehmen. Ja? Und die Ruth war eine Frau in der Bibel, die sehr ehrenhaft, tugendhaft war. So liest man das. Sehr bescheiden, demütig, wie sie dem Boas auf dem Feld hinterhergelaufen ist. Ne? Und an Ruth gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Die hat nicht den Makel der Sünde wie die zwei Personen vor ihr. Gar nicht. Also was hat jetzt Ruth? Was hat sie falsch gemacht? Ruth war eine Moabiterin. Die Nachfahrin von Lot, dem Neffen von Abraham. Und im 5. Buch Mose hat sich Gott festgelegt, kein Moabiter soll in die Gemeinde des Herrn aufgenommen werden, 10 Generationen lang. Nicht möglich. Ruth hätte also niemals durch das Gesetz in den Stammbaum Jesu aufgenommen werden können. Das wäre unmöglich gewesen. Es geschah allein durch Gnade und allein durch Gnade und nichts anderes. Wenn du dein Vertrauen und auch ich auf das Gesetz und auf dein Gehorsam setzt, gibt es keine Hoffnung. Alles hängt von der Gnade Gottes ab und wirklich alles. Das ist meine Botschaft. Zum Schluss. Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uria. Steht so hier. Also, ja, nicht in der Bildzeitung, steht in der Bibel. David zeugte Salomo mit der Frau eines anderen. Wie kann denn das jemals in den Stammbaum Jesu reinkommen? Bitte. Ja, das war die Frau, die Bathseba heißt. Und die ja beim Baden sozusagen, wie nennt man das, gestalkt hat oder wie? Also auf jeden Fall beobachtet. Und die wollte er nun unbedingt haben, weil die war so schön. Und er hat ja sonst keine Frauen gehabt. Doch hat er, hat genug Frauen gehabt. Mehr als 1 Dutzend Kinder. Der Mann war versorgt. Ja, also der brauchte nichts mehr. Aber nein, ja, vergebt mir die Ausdrucksweise, aber so war es wahrscheinlich. Diese Frau, nein, die muss es jetzt sein. Ja. Und zu einem Überdruss schickt er noch ihren Mann an die Front, damit er stirbt, damit er umkommt, erschossen wird. Und dann hat er sie für sich. Aber ein Prophet namens Nathan hat ihn zur Rede gestellt. Und David hat Buße getan. Aber Gott hätte doch jetzt eine andere Frau von David nehmen können. Er nimmt die, die er gesündigt hat. Er nimmt Bathseba. Und gestaltet ihre Zukunft durch seine Gnade komplett um. Und die Botschaft dieses Stammbaums ist: Gott kommt es nicht an auf deine Situation, deinen Hintergrund oder deine Sünden. Warum? Jesus Christus hat sich um all das schon am Kreuz gekümmert. Er hat alles schon bezahlt. Ich möchte gerne, dass wir ein für alle Mal uns klar machen, was die Gnade ist und dass sie unser Herz erobern darf. Dass wir aufhören, mit dem ich kann und ich will und ich leiste. Dass wir aufhören, das auf andere Menschen zu legen. Dass wir tatsächlich die Gnade unser Herz erobern lassen und unser Innerstes davon beeinflussen und durchströmen zu lassen. Und Gott wird deine Zukunft in einer Art und Weise verändern, wie du es nie für möglich gehalten hast. Gott hat mein Leben verändert. Wenn ihr mich hier so seht, so war ich lange nicht früher, lange, lange nicht. Ich war ein schüchterner, eingeschüchterter, selbstkritischer, zurückgezogener Junge, der nicht reden konnte vor drei Leuten. Gar nicht. Im Gegenteil. Aber Gott hat durch seine Gnade viel bewirkt. Und es war allein seine Gnade. Ich meine, ich habe dafür nicht studiert, geübt, sonst was. Es war Gottes Gnade und ich bin sehr dankbar. Und ich wünsche dir, dass du das in einem Maße erlebst, die allen Verstand übersteigt. Lass uns noch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns so siehst, wie wir wirklich sind. Und dass du uns nicht abstößt, sondern du machst deine Arme weit auf und du nimmst uns in den Arm. Und du zeigst uns, wie groß deine Liebe zu jedem Einzelnen ist. Und dass deine Gnade für jeden Menschen da ist, der sich an dich wendet. Und so bete ich, Vater, dass wir als Gesegnete, als Freudige, als freie Menschen von hier heute rausgehen. Und dass du durch deine Gnade Heilung schenkst und Wiederherstellung in den Familien, in den zerbrochenen Beziehungen. Dass du hineinkommst mit deiner Kraft, hineinkommst mit deiner Gnade. Nicht wir können es tun, nicht wir vermögen das, du allein. Und dafür danke ich dir, Vater, in Jesu Namen. Amen.